Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Daily VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik VC Talk, wo wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. So hatten wir zum Beispiel letztes Mal Alexander Kölpin, Managing Director von Seed & Speed Ventures, zu Gast. Und heute sprechen wir mit Juliane Hahn, Founding Partner bei Signature Ventures. Signature Ventures ist ein Frühphasen-Venture Capital Fonds, der in Unternehmen im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technology und Web3 investiert. Der Fonds finanziert herausragende Gründer, die die neue Generation des Internets erschaffen. Offen, sicher und datenschutzorientiert. Gemeinsam mit ihrem diversen Team verfolgen sie einen First-Principle-Ansatz und kooperieren eng mit einem großen internationalen Netzwerk von Top-Playern der Blockchain-Industrie. Mit Sitz in Deutschland investiert Signature Ventures seit 2019 weltweit in Pre-Seed- bis Series-A-Runden mit Investmentschwerpunkt auf Europa. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es auch schon los. Viel Spaß!
Startup Insider Daily. VC Talk.
Sehr schön. Ja, ich freue mich heute bei uns Juliane Hahn, Founding Partnerin von Signature Ventures. Hallo Juliane.
Hallo, hi.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen über ein Segment und das kann man immer daran sehen, wenn ich bei Crunchbase gucke, was sind denn so die Portfoliounternehmen, in die investiert wurde. Wenn ich davon fast keins kenne, ist immer ein gutes Zeichen. Wir sprechen über einen Bereich, den ich nicht ganz so gut kenne. Erzähl doch mal, ja?
Ja, also das ist für unseren Bereich absolut nichts Ungewöhnliches, dass man die Portfoliounternehmen vielleicht nicht kennt. In Deutschland wohl am ehesten noch Finoa tatsächlich.
Mhm. Die hatte ich auch schon im Podcast, ein super spannendes Unternehmen, ja.
Ja, es sind auch klasse Gründer, mit denen arbeiten wir auch schon sehr lange zusammen im Verhältnis zu unserer Fondslebenszeit.
Genau, Fondslebenszeit ist vielleicht schon der erste Stichpunkt. Ihr seid tatsächlich noch gar nicht so alt, ne? Ich habe mal geguckt, ihr investiert im Prinzip seit gut 2,5 Jahren, würde ich sagen, ne?
Genau, also natürlich Emerging Space, ja, und dann Emerging Funds. Und insofern gibt es uns jetzt tatsächlich mit First Closing des Funds, gibt es uns seit Ende 2020. Investiert haben wir schon 2019 ein bisschen.
Und lass uns mal diesen Bereich durchgehen, in den du investiert. Also du hast mich schon vorgewarnt, es könnten heute relativ viele Fachbegriffe fallen, wo vielleicht der ein oder andere Hörer gedanklich kurz mal in Pausemodus verfällt. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, A, vielleicht mal zu verstehen, was ist das für ein Bereich? Und dann B, natürlich auch die Frage, warum denn genau dieser Bereich?
Ja, also vielleicht ein bisschen was zur Herkunft. Wie kommt man eigentlich da drauf? Ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Volljuristin, habe auch angefangen als Anwältin zu arbeiten in einer Transaktionskanzlei, einer großen. Und bin dann sehr früh in Venture Capital Bereich gegangen, weil ich immer mehr Leidenschaft für die Business Side of Things hatte und eben Unternehmen mit aufzubauen. Und habe da irgendwie diese Investoren Seite hat mich einfach am meisten fasziniert, weil man halt auch einen Überblick bekommt über sehr viele Geschäftsmodelle. Und dann irgendwann in 2014 bin ich mal über Bitcoin gestolpert und fand es wahnsinnig spannend, was ja schon sehr, sehr früh war. Das war absolut noch gar nicht im Mainstream angekommen damals. Und so bin ich dann mit längerem Verfolgen, wie sich Bitcoin so entwickelt, irgendwann so an dieses Thema Blockchain rangekommen, was ja so die underlying Technology ist bei Bitcoin. Und hatte dann irgendwie so einen allgemeinen Artikel dazu gelesen irgendwann. Und der war eigentlich recht oberflächlich, aber irgendwie hat es bei mir, wie man immer so schön sagt, auf einmal so eine kleine Erleuchtung erzeugt. Und man sagt ja eigentlich immer den Leuten, wenn ihr das habt, dann müsst ihr unbedingt in dem Bereich arbeiten. Und nachdem ich das dann hatte, dachte ich mir, ja gut, dann muss ich unbedingt in dem Bereich arbeiten. Aha. Also Spaß beiseite, es war tatsächlich so, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und was mich nicht mehr losgelassen hat damals, war vor allem dieses Thema, das wird einen tiefen sozioökonomischen Wandel mit sich bringen, dieser Tech-Stack. Und das wird keiner wirklich verstehen am Anfang. Und da wird es aber ganz tolle Unternehmen geben, die in dem Bereich entstehen. Und dann über etwas Annäherung an diesen Space, ein Netzwerk aufbauen und dann arbeiten mit Companies im Space, ist dann wurde diese Idee von Signature geboren. Da war dann auch nochmal eine Zeit dazwischen. Und dann haben wir so 2019 haben wir das erste Mal besprochen, auch schon ziemlich in der Zusammensetzung, wie wir heute unterwegs sind, und haben dann eine lange, lange Research-Phase gehabt und sind dann eben so 2019 sind wir, glaube ich, so an den Start gegangen, damit rausgegangen und hatten dann First Closing Corona-bedingt noch ein bisschen verschoben auf Ende 2020 damals und eben in der Zwischenzeit auch schon investiert.
Und wenn du sagst, 2019, war dir bewusst, das wird niemand am Anfang richtig verstehen, was da für ein Wandel kommt, welcher sozioökonomischer Wandel. Hat sich das bis heute geändert?
Ja, teils. Ja. Sehr, sehr gute Frage. Also im Mainstream hat sich nicht wirklich geändert. Das Verständnis ist immer noch nicht wirklich da, aber es ist Neugier da, es ist Interesse da. Und das ist aus meiner Sicht auch der erste Schritt zu einem Verständnis vom Space, dass man erstmal überhaupt sieht, es gibt eine Notwendigkeit, dass sich Dinge ändern und dann so langsam, langsam Bits und Pieces zusammensetzt. Das war ja bei uns allen, die da tätig sind, auch nicht anders am Anfang. Und in Space selber natürlich, der ist in der Zwischenzeit riesig gewachsen, gibt es halt inzwischen schon auch von der Investorenseite her einige, die da einen sehr, sehr guten Job machen. Als wir angefangen haben, damals gab es auch tatsächlich noch nicht viele, die klassische Venture Investments im Space überhaupt gemacht haben.
Aber es ist ja eigentlich interessant, ne, wenn du sagst, also eigentlich Neugier ist irgendwie entstanden oder Interesse und es ist irgendwie auch vielen klar, es passiert was und trotzdem ist das quasi noch nicht im Bewusstsein so richtig angekommen. Was steht denn dem im Wege?
Ich glaube, einfach diese tiefgreifende Veränderung und dieser wahnsinnig hohe Abstraktheitsgrad.
Aha.
Es ist oft so, dass wir sequenziell denken. Also das heißt, wir leiten aus A, leiten wir B ab und daraus leiten wir C ab und wir entwickeln die Gedanken immer ein Stück weiter. Und in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist es tatsächlich notwendig, ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen zu akzeptieren, wie Geschäftsmodelle funktionieren, wie sie technologisch funktionieren und was eben die sozioökonomischen Implikationen sind. Also auch, wie wird ein Team aktiv, zum Beispiel um ein Unternehmen herum? Gibt es eine Gründerpersönlichkeit oder ist es ein Netzwerk? Ja, also das sind so ganz grundlegende Themen, die sich einfach ändern, die eigentlich bisher ganz klar und in Stein gemeißelt waren. Ich gründe alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert. Also Kerngründungsteam, Gesellschaft, dann kommen Investoren rein, die kenne ich auch meistens. Und dann, ja, und dann fange ich so an, mein Businessmodell weiterzuentwickeln. Und das alles hat sich geändert. Also nicht nur, was sie tun, sondern auch, wie sie es tun. Und das ist so viel Veränderung, also auf einmal, ja, dass wir schon sehen, dass da viele ziemlich strugglen. Noch dazu ist der Tech-Stack sehr, sehr kompliziert und komplex. Das heißt, es gibt überhaupt nur wenig Leute, die eine Basis dort haben. Die sind auch noch sehr gefragt. Und ohne solche technischen Leute kann ich eigentlich solche Investments nicht beurteilen.
Wenn du jetzt sagst, da gibt es gerade tiefgreifende Veränderungen von Geschäftsmodellen, ne? Das ist ja wirklich super, super spannend. Auf welche Bereiche guckt ihr denn da in dem Moment am meisten? Also was sind denn so die Bereiche, wo sich deiner Meinung nach da am meisten tut?
Also es tut sich ganz viel, ja, und ganz viel davon ist Neues. Also das muss man einfach dazu sagen und das ist, glaube ich, auch noch
also
was.
Also Neues, also nicht Neues, sondern Neues im Sinne von, Neues. Da ist einfach störende Geräusche, die einfach so ablenken,
genau.
Ja?
Mhm. Genau so. Also da ist sehr, sehr, sehr viel momentan Hype getrieben. Jetzt hat der Markt sich wieder abgekühlt, jetzt ist wieder ein bisschen leise. Aber das ist, glaube ich, auch eine weitere Nebel. Bombe, die da in den Space geschmissen wird und einfach Leuten, die sich damit beschäftigen wollen, auch wirklich es sehr, sehr schwer macht, klar zu sehen. Das ist auch so ein Thema. Das heißt, eigentlich an der Basis entstehen so ganz logisch aufeinander aufbauend sehr viele Themen auf Infrastrukturebene, was für uns auch eins der Kernthemen ist, in die wir investieren. Und dann gibt es Applications, die darauf aufbauen. Dann gibt es so Zwischenlayer wie Open Finance. Das sind dann so Themen, die sich an der Schnittstelle zwischen der Infrastruktur und der Early Application zum Beispiel ansiedeln. Das ist so unser Investment-Fokus. Aber wenn ich natürlich jetzt mal ganz breit auf den Space gucke, gibt es einfach eben sehr, sehr, sehr viel Lärm und teilweise tatsächlich auch um nichts. Also ich sage immer so ganz gerne, 95% ist eigentlich Quatsch.
Okay.
Ja, es ist tatsächlich eigentlich relativ schockierend, weil wie viele unsustainable Geschäftsmodelle dort unterwegs sind, weil an der Basis irgendjemand was baut, was nicht funktioniert, technisch auch nicht funktionieren kann langfristig und darauf dann wieder sehr viel aufbaut. Aber weil es halt sehr gut funktioniert als Fundraising-Mechanismus und ich glaube, wir kennen das im Venture Capital schon, wer eine Weile in einem Space ist, der weiß, da wird immer irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben und es ist halt tatsächlich in dem ganzen Dezentralisierungsspace nichts anderes. Ja, es waren ICOs und dann kommen NFTs und dann kommen DAOs und so. Und jeder ist auf einmal Meister und kennt alles und weiß alles in dem Bereich. Dabei sind wir in einem Space unterwegs, wo vieles gerade erst am Entstehen ist und wir noch gar nicht wissen, was ist zum Beispiel Best Practice? Ganz einfache Fragen. Wie wird es tatsächlich verwendet? Ja? Oder es fehlt noch fundamentale Infrastruktur, um die Versprechen einfach einhalten zu können, die da zum Teil gemacht werden.
Also Bill Gates hat ja, glaube ich, vor kurzem irgendwie so diese Theorie des größten Trottels, ne, irgendwie announced, wo er gesagt hat, am Ende steht immer, also man versucht immer so quasi den Staffelstab Nummer 1 weiterzureichen, um eben nicht derjenige zu sein, der in die Röhre guckt. Das klingt ein bisschen so wie das, was du gerade beschreibst, ne, dass da eine Sau durchs Dorf getrieben wird, aber es eigentlich ein bisschen was auch mit Abzocke zu tun hat, ne?
Ja, es sind also dieses Thema, ich glaube, Krypto und Ponzi-Scheme, wenn man das bei Google eingibt, das ist schon fest miteinander verknüpft. So, ja? Also, und es ist nicht zu Recht so, weil es sehr, sehr viele fundamentale Entwicklungen gibt, die auch nachhaltig die Evolution des Internets vorantreiben, ja? Die eine notwendige Evolution. Aber es ist halt nun mal auf der Anwendungsebene leider momentan oder auf der Sichtbarkeitsebene so, weil halt üblicherweise auch die am meisten Marketing machen, die am wenigsten Substanz haben. Ja, es gibt zumindest so eine Tendenz. Das ist eine gewagte Hypothese, aber wir sehen da oft eine Tendenz. Ja. Und das ist halt eine Entwicklung, mit der natürlich alle im Space einerseits zu kämpfen haben, die aber auch dafür sorgt, dass der Zugang natürlich, jetzt wenn man es mal auf der Positivseite sieht, für einige relativ schwierig ist, weil sie sich da schwer durchfinden. Und natürlich, wenn man dann einigermaßen Durchblick hat, man so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, ist aus unserer Sicht aber nicht wünschenswert, weil es natürlich die generelle Adoption und Diffusion dieses Tech-Stacks verlangsamt. Ja. Deswegen, wir werden immer wieder gefragt, wie geht jetzt damit um, dass der Markt eingebrochen ist und so. Und wir sagen ganz ehrlich, wir sind da total entspannt. Wir finden es eher positiv, weil einerseits ist genug Geld jetzt im Markt, dass gute Projekte weiter wachsen können. Andererseits ist aber immer so ein bisschen diese absolute Übereuphorie raus. Und es kann damit so ein Erwachsenwerden auch stattfinden.
Zeitgleich, also eingebrochen ist ja der Kryptomarkt. Jetzt hast du aber gesagt, ihr seid im Infrastrukturmarkt unterwegs. Ne? Und ist das automatisch das Gleiche oder würdest du sagen, die beiden, also eigentlich der Krypto-Teil ist so der Zockerteil und die Infrastruktur ist eigentlich das Underlying Layer oder wie würde man das sagen?
Also wie man bei uns im Space immer so schön sagt, Krypto steht eigentlich für Kryptographie, für Cryptography. Das bedeutet also eigentlich gar nicht Cryptocurrency, wie es oft verstanden wird. Wenn man jetzt wirklich in den Bereich Cryptocurrencies schaut, ist ja vieles davon auch Infrastruktur für Layer, die darauf aufbauen. Das heißt, automatisch in so einem Markt, wo noch sehr, sehr viel Verschränkung miteinander stattfindet, der noch nicht in die Breite gewachsen ist, also weder in die Breite noch in die Tiefe, bedeutet so ein Abrutschen von einer quasi Leitwährung des Marktes wie Bitcoin und damit verbundenen Kaskaden, und es ging ja nicht nur mit Bitcoin so, sondern mit sehr vielen Coins und Tokens auch im Markt, bedeutet immer einen Schock, eine Schockwelle, immer. Das lässt sich auch nicht trennen. Der Markt ist noch viel zu jung oder die Szene ist noch viel zu jung. Und genau diese sehr, sehr aufgeblasenen Erwartungshaltungen führen auch dazu, dass eben dann das als Shockwave durch den Markt geht, weil dann extrem viel Überreaktion in die andere Richtung auch wieder stattfindet. Plus, da müsste man aber tatsächlich eine Ecke tiefer gehen nochmal, ist es auch so, dass sehr, sehr viele Finanzprodukte, die in dem Bereich unterwegs sind, aufgestellt sind, gehebelt sind mehrfach. Und das gibt dann so eine gefährliche Dynamik. Das heißt, wenn es ein Abrutschen gibt und da so eine gewisse Psychologie ins Rollen kommt, dann gibt es da eine sehr, sehr krasse Abwärtsdynamik und die zieht ein bisschen alle mit. Es ist nur die Frage, zieht es mich ein bisschen mit und ich bin darauf vorbereitet und ich kann aber diese Phase nutzen, um weiter mein Produkt zu bauen und gehe dann aus vielleicht in einer gestärkten Szene nachher als Gewinner hervor oder reißt mich halt mit in den Abgrund.
Ja, ist hochspannend, ne? Aber dann lass uns vielleicht mal, das ist ja bei Investoren immer so eine wichtige Frage, wie sie ihr Sourcing machen. Das finde ich jetzt bei euch ganz besonders spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt 95% Neues. Wie schafft man es denn, quasi diese ganzen Neues zur Seite zu schieben und die richtigen Investments zu finden?
Das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen. Das ist so ein bisschen ein Thema, glaube ich, auch, in wo du dich bewegst im Space. Also wenn man natürlich viel auf sehr lauten Konferenzen unterwegs ist, wo dann die ganz neuen Hype-Themen diskutiert werden und die wahnsinnig viel Eintritt kosten, ja, und wo dann wirklich jeder kommt, der irgendwas zu sagen hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Was wir machen ist, wir sprechen sehr, sehr viel mit Leuten, die eben diese Infrastruktur bauen, die auch schon tatsächlich so einen proven Track Record hat oder wo man einfach weiß, die Leute sind weltweit, gehören zu der Handvoll Leuten, die das überhaupt lösen können, was sie angehen. Weil es zum Beispiel ganz wenig Wissen in diesem Bereich gibt oder es ganz neue Ansätze sind und die dazu dezidiert Forschung betrieben haben, schon über einen längeren Zeitraum. Also wir arbeiten bewusst mit solchen Gründern zusammen, die dann ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben und eine Exzellenz in ihrem Bereich, weil die auch immer wieder die richtigen Leute anziehen. Also man kommt dann automatisch irgendwann auf so ein Qualitätslevel, dass einen auch die richtigen Gründer ansprechen. Das heißt, bei uns ist sehr viel inzwischen inbound tatsächlich und es ist tatsächlich Präsenz auf den relevanten Konferenzen, Meetups, wo eben das Design dieser neuen Infrastruktur auch fundamental diskutiert wird, wo wirklich so Pioniere unterwegs sind. Da finden wir eigentlich für uns die spannendsten Investments.
Jetzt muss ich ja trotzdem mal fragen, du sagtest ja vorher, du kommst aus der Juristerei, ne? Jetzt bist du da oder ihr seit 3-4 Jahren in diesem Segment unterwegs. Jetzt gehst du auf eine Konferenz und da sind wahrscheinlich dann relativ viele, weiß nicht, Deep Tech zumindest oder zumindest Menschen, du hast es ja gerade beschrieben, die schon unglaublich lange in diesem Space unterwegs sind. Kann man denen überhaupt folgen, wenn die anfangen, eine neue Theorie aufzustellen?
Ja, sehr kurz. Ja. In aller Regel ist es so, dass man die Basis, wenn man sich intensiv damit beschäftigt hat, also worum es geht, das versteht man in der Regel, wenn man sich damit beschäftigt schon. Aber wenn es dann anfängt, in die Niederungen Developments auch, diese Infrastruktur zu gehen, da steige ich sofort aus. Also das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir unser Team divers aufgestellt haben von Anfang an, weil uns völlig klar war, wir werden immer einen Spagat zwischen zwei Welten schaffen müssen. Wir werden immer den Spagat zwischen der Welt des Venture Capital schaffen müssen, wo das Dealmaking im Vordergrund steht, ja, so Verhandlungsgeschick, Kenntnis von Verträgen, auch ganz bei uns natürlich ganz viele neue rechtliche Themen rund um dieses Thema Token. Das sind ja ganz neue Vertragsstrukturen, die es da gibt und Vertragstypen, die da aufkommen. Und dann natürlich dieses Thema Mentoring, also wie schaffe ich es überhaupt, eine Company dabei zu begleiten, ein erfolgreiches Unternehmen zu werden. Und dann habe aber dieses irre tiefe Tech-Verständnis, das man braucht, um auch entscheiden zu können, ist das die Lösung, die jetzt hier quasi den nächsten Evolutionsschritt bedingen kann? Oder ist das eigentlich was schon wieder überholt ist? Und deswegen sind wir auch tatsächlich auf Partnerebene, aber auch im gesamten Team völlig hybrid aufgestellt. Also mein Partner ist Tech-Partner, ist Data Scientist, promovierte Data Scientist und ist seit 2013 im Bereich. Und den nehme ich dann auf die Konferenzen mit, beziehungsweise darf ich mit, ja, und er geht hin. Und dann diskutieren wir das nachher in einer für mich verständlichen Sprache.
Aha. Ja, finde ich sehr spannend. Aber dann lass uns mal vielleicht, weil ich ja jetzt Finoa auch kenne, lass uns doch mal vielleicht mal kurz darüber sprechen, warum ihr in die investiert habt und was das für eine Diskussion dann intern bedeutet. Weil ich kann mir das offen gestanden, also ich, wie gesagt, ich war beeindruckt von dem Team, war auch beeindruckt von dem Modell, könnte aber jetzt also im Leben nicht beurteilen, ob die besser sind als andere technologische Anbieter, die vielleicht ihr investiert ja weltweit, habe ich richtig verstanden, ne? Das heißt, ihr müsst ja quasi in so einem Bereich auch die weltweite Competition im Blick haben. Und wie ihr das schafft, würde ich ja gerne mal wissen.
Also wir investieren weltweit mit Fokus auf Europa, weil hier einfach extrem viel Potenzial ist. Das vielleicht noch so zur Einschränkung. Das heißt, es macht uns die Arbeit schon ein Stück leichter und viele von diesen Teams sind verteilt auf die Welt. Die haben ihren Sitz zwar in den USA, aber das Team sitzt durchaus auch in Europa. Mhm. Das heißt, man hat dort auch einen anderen Zugang, als es eben bei früher war, als dann halt wirklich das gesamte Team dann auch noch im Headquarter saß. Bei Finoa ist es tatsächlich witzig, weil den Deal habe tatsächlich ich gesourced.
Okay, cool.
Also das ist jetzt die spannende Ausnahme sozusagen im Portfolio, die tatsächlich über mich kam, wo ich ein erstes Gespräch hatte mit dem Chris May und einfach die Art und Weise, wie er heranging, sofort sich unterschieden hat von dem, was man sonst sieht. Also mir war sehr, sehr schnell klar im Gespräch mit ihm, das ist ein absoluter Ausnahmegründer. Und er hatte dann eben mit dem Team damals gesprochen und habe dann entsprechend das auch an unser Team gespielt als spannenden Deal. Das war, die Anfangshypothese war, das ist, wenn ich mich dann noch im Detail dran erinnern kann, also bei uns ist das Team halt wahnsinnig wichtig. Das heißt, das steht ganz, ganz weit im Vordergrund, auch warum wir dann ein Gespräch aufnehmen und verfolgen. Er hat es aber auch sehr, sehr plausibel damals dargestellt, warum man eine Custody-Solution braucht wie Finoa und wie er herangehen möchte. Also er hat genau erklären können, warum er glaubt, dass es zu diesem Zeitpunkt die richtige Zeit ist, anzufangen. Da gab es auch noch einige regulatorische Hintergründe, warum das Finoa da wirklich in der Pole Position war, in Verbindung mit diesem wirklich herausragenden Team. Und dann den sehr genauen Plan, den sie uns vorgelegt haben, wie sie da rangehen möchten, hat uns es dann überzeugt damals. Und ich meine, die haben sich ja auch wirklich massiv durchgesetzt.
Ah, okay, also ich habe jetzt den letzten, glaube ich, das letzte Gespräch mit ihm gehabt vor, na, vermutlich über einem Jahr war das schon, ja, zu der letzten Runde. Das war, glaube ich, im April 21. Mhm. Aber vielleicht können wir vielleicht nochmal kurz für die Einordnung, wenn ich es mit einfachen Worten beschreibe, würde ich sagen, es ist ein Bankschließfach für digitale Assets, ne?
Ja, das trifft es ziemlich genau, ja.
Ja, genau. Ne? Und vielleicht dann mal eure Zusammenarbeit mit dem Team. Also wir können es jetzt an Finoa, wir können es aber auch gerne an Beispiel von anderen Teams dann mal irgendwie durchgehen, anderen Investments. Wie nah seid ihr denn dran, wenn du jetzt gerade sagst, die haben sich durchgesetzt? Das heißt, ihr habt schon das Ohr an der Schiene, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen regelmäßig mit den Gründern. Juri ist auch als Board Observer dort tätig.
Ah ja, okay.
Wir haben tatsächlich einen relativ kleinen Stake im Verhältnis zu Stakes, die wir heute haben, weil wir damals noch vor unserem First Fund Closing tatsächlich investiert haben. Trotzdem war es von Anfang an so, dass wir genauso eng mit dem Team zusammengearbeitet haben, wie wir es heute machen und da auch keinen Unterschied machen. Weil es halt besonders viel Spaß macht mit diesem Team und weil halt auch auf der Produktseite so viel Potenzial drin ist, sich so viel ändert, weil natürlich ein Bankschließfach per se ist erstmal etwas langweilig, ja, da legt man sein Zeug rein und es bleibt da. Das ist natürlich bei digitalen Assets, kann ich da alle möglichen Financial Services on top bauen. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele strategische Überlegungen, die anzustellen sind und so. Und da sind wir natürlich immer gerne bereit, auch zu teilen, was wir sehen. Und zu vernetzen, was natürlich auch unsere Kernaufgabe als Frühphaseninvestor ist. Also ist auch unser Selbstverständnis.
Hm. Zu eurem Team, ich habe gesehen, ihr seid ungefähr 5 Leute, ne? Zumindest auf der Website habe ich ein Fünfer-Team gesehen. Stimmt das auch so?
Genau, also das Kernteam ist bei uns, ist ein ganz, ganz fest eingeschworenes Team, das jetzt schon auch eine ganze Weile zusammenarbeitet. Das sind 4 Leute und wir haben dann Venture-Partner, die mit uns arbeiten, haben ein Advisor-Netzwerk, das nicht public ist bisher und wir wachsen gerade. Also jetzt so sagen wir, Vollzeit wird es erstmal in der Struktur bleiben, aber wir kriegen jetzt einiges an Unterstützung noch von Teilzeitkapazitäten und Hilfskräften und so weiter. Da tut sich gerade einiges bei uns im Team. Wir führen einige Gespräche, also könnte ich dir jetzt Status quo heute noch gar keinen genauen Headcount geben. Ende September dann hoffentlich.
Und ihr sitzt in Aying, oder spreche ich es richtig aus? Ich weiß gar nicht, ich kenne das nämlich nicht. Also klingt so nach der Nähe von München, ne?
Ja, genau. Das ist so vor den Toren von München. Und das ist ganz witzig, weil da bildet sich gerade so ein Krypto-Valley raus vor München. Da sitzen wir zusammen mit unserem Partner in Staking Facilities und haben da ein ganz schnuckeliges Office auch. Also ich kann sehr empfehlen, uns dort besuchen zu kommen. Da gibt es auch ein hervorragendes Bräustüberl.
Okay, aber ich wollte fragen, hast du ja quasi schon mitbeantwortet, dass sich da quasi eine Szene bildet. Bildet die sich, würdest du sagen, wegen euch oder seid ihr dahin, weil sich da eine Szene bildet?
Also tatsächlich ist an allem Anfang steht ein Steuerberater, der, der unglaublich kryptoaffin ist und ich würde sagen, in Deutschland wirklich auch zu den Top-Leuten im Umfeld gehört. Aha. Und dieser Steuerberater berät Kryptofirmen und irgendwann hat sich daraus so ein Cluster ergeben und die ersten, die da wirklich Gewicht reingebracht haben, waren Staking Facilities. Und das sind eben enge Partner von uns und dann irgendwann über das ein oder andere Bier kamen wir dann auf die Idee zusammenzuziehen. Aha. Und so war es dann auch.
Und ab wann würdest du sagen, spricht man von einem Cluster? Weil ich weiß also natürlich, dass Zug in der Schweiz ist irgendwie so das Crypto Valley eigentlich, ne? Dann irgendwie in Berlin ist die Blockchain-Szene total aktiv. Jetzt von Aying hatte ich noch nichts gehört, aber würdest du sagen, das ist die nächste Hochburg oder ist das noch ein bisschen Wunschdenken?
Also richtig, ich will das mal noch nicht mit Zug und Berlin vergleichen, aber wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Also wir haben mehr Anfragen als mietbare Flächen aktuell.
Aha.
Und ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube so, man wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall das von dem Standort noch das ein oder andere Mal hören. Da tut sich gerade recht viel.
Ah ja, sehr cool. Dann lass uns vielleicht mal nochmal drüber sprechen, die Themen, wo es jetzt bei dir so kribbelt oder bei euch, wo du sagst, das sind so die Sachen, in die ihr eigentlich gerne investieren würdet und vielleicht auch damit verbunden, was gibt es denn für Themen, in die ihr auf keinen Fall investieren würdet?
Also ich glaube, das Letzte zuerst, in was wir auf keinen Fall investieren würden, sind einfach solche hypegetriebenen Themen, die wir vorher auch kurz angesprochen hatten. Das ist immer ganz, ganz wichtig, einfach sich da auch ganz klar abzugrenzen. Wir bauen Companies mit auf, von der Pike auf am liebsten, also von ganz, ganz frühphasig. Und deswegen ist uns sehr, sehr wichtig, dass sie zum einen Substanz haben und zum anderen auch herausragende Gründer sind. Das ist in einer zunehmend dezentralisierten Welt, es ist immer so die Frage, wie lange spielt das Gründungsteam überhaupt eine Rolle? Und da wird sehr viel diskutiert, auch im Space. Unsere Erfahrung ist, gerade am Anfang spielt das Team immer noch die ganze Rolle. Also ist das wirklich Zentralste an der Investmententscheidung, ist immer der Teamfit, dass das Team in sich stimmig ist und auch die Zusammenarbeit mit dem Team sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es für uns auch ein Thema, wenn es in unseren Investment-Scope reinfällt von der Phase, also sehr frühphasig und vom allgemeinen Fokus, also Dezentralisierung eben mit Fokus auf Infrastruktur, Early Applications und dann solche Mittellayer, ist für uns das Allerentscheidendste, dass es da gut passt. Und da nehmen wir uns auch die meiste Zeit beim Assessment.
Aber man sieht ja im Prinzip auch, dass, weil du gerade sagst, am Anfang ist das Team so wichtig, eigentlich viele große Kryptowährungen oder Infrastrukturen werden ja immer noch mit den Gründern, ne? Ethereum oder auch hier Cardano, der Hoskinson heißt er, glaube ich, ne? Oder auch Binance, ne? Kann man sich jetzt ohne den Gründern so schwer vorstellen eigentlich. Also nur weil du sagst, es ist nur am Anfang, ich glaube, bei vielen, die sich dann durchsetzen, bleibt das eigentlich verbunden mit dem Gesicht des Gründers, ne?
Ja, gut, das sind natürlich auch wieder Beispiele, die relativ zentral sind vom Businessmodell her, also gerade jetzt Binance zum Beispiel, weil du es genannt hattest. Es gibt natürlich auch Businessmodelle, ist immer so ein bisschen schwierig, das in dem Bereich zu sagen, also Infrastrukturen, Protokolle, wo schon die Dezentralisierung eher angelegt ist. Also das heißt, es fängt zum Beispiel als Team an, ist auch sehr, sehr spannend von der Investmentstruktur. Da gehen wir beispielsweise mit einem Equity Stake rein und dann wird es später das ganze IP in eine Foundation übertragen. Und das ist so der erste Step Back vom Kernteam in aller Regel. Und eine Öffnung, da in dieser Zeit findet dann meistens eine große Öffnung für die Community statt. Und trotzdem merken wir in diesen Phasen immer noch, wie wichtig es ist, dass diese, wie du es auch zu Recht sagst, schon auch Lichtgestalten in ihrem Bereich noch an Bord bleiben, weil die wiederum großer Treiber auch sind für Community Engagement. Also es ist interessant, wir beschäftigen uns auch gerade so ein bisschen mit der Dynamik von Community Engagement, was da eine Rolle spielt. Haben da auch ein interessantes Investment auch in dem Bereich jetzt gemacht, die Tage. Und da ist man noch relativ am Anfang, ich sage mal, so generelle Regeln ableiten zu können. Aber die Beobachtung ist schon, dass es eine ganze Weile dauert, bis man wirklich sich auf diesen Dezentralisierungspfad begibt. Und dass das auch nicht immer schwarz-weiß ist. Also es gibt nicht nur zentralisiert und dezentral, sondern es gibt halt auf diesem Spektrum einiges. Und man muss auch für dieses entsprechende Ziel, das dort erfüllt werden soll, mit dem Protokoll oder mit der Application, muss man auch den richtigen Grad an Dezentralisierung finden und definieren. Und da muss man sich auch ein Stück weit rantasten. Das ist so unsere Erfahrung, die wir bisher gemacht haben.
Wie erklärt man eigentlich seinen Limited Partners, dass man jetzt in eine DAO investiert, die vielleicht dann in eine Foundation übergeht, wo dann, ich weiß nicht, vielleicht mit wem macht man da eigentlich überhaupt den Vertrag? Also, ne? Also und wie kann man überhaupt sicherstellen, dass das, was man da quasi, wofür man mal Geld bezahlt hat, überhaupt auch richtig verschriftlicht wird? Also kannst du mal diese ganzen Prozesse, weil da seid ihr ja im Prinzip auch in einer anderen Ecke unterwegs als so der typische VC, ne?
Ja, es ist ein super interessanter Bereich, weil genau diese Fragen sind die Fragen, die wir uns am Anfang auch wirklich von Grund auf stellen mussten. Und wir haben tatsächlich auch angefangen, neue Verträge mit zu designen, aus dem Grund, dass es da noch keine Standards gab und teilweise immer noch nicht gibt. Das heißt, für jeden individuellen Fall, in dem wir investieren, müssen wir uns ganz genau anschauen, wie sieht das Modell aus? Was ist die Equity-Komponente beispielsweise oder Token-Komponente und wie sichere ich, dass ich den Long-Term-Value auch tatsächlich in meinem Asset, das ich bekomme, ob das eben Equity ist oder ein Token, richtig abgebildet sehe, beziehungsweise wenn er eher vielschichtig ist, dass ich auch tatsächlich die verschiedenen Schichten durch die Asset-Struktur in meinem Portfolio abbilden kann. Es ist so, bei Equity ist es relativ simpel. Da sind es ganz normale, wie man es kennt, ja, Investor and Shareholder Agreements, die geschlossen werden. Das ist abhängig von der Jurisdiktion, welche Ergänzungen da notwendig sind. Wir müssen sehr, sehr viele steuerliche Themen berücksichtigen, die ganz neu sind auch in dem Teil, weil in den unterschiedlichen Jurisdiktionen zum Beispiel eine spätere Token-Emission als Dividende oder als Veräußerungsgewinn gesehen werden kann, aber der Token nicht liquide ist. Also solche Thematiken beschäftigen uns sehr. Da haben wir aber grundsätzlich im Equity-Bereich einen relativen Standardvertrag immer noch mit ein paar Sicherungsklauseln eben, die eben solche Komplexitäten abbilden. Wenn wir aber in den Token-Bereich rübergehen, dann gibt es natürlich ganz verschiedene Arten, wie so ein Token ausgegeben wird und wann und was da für besondere Regeln dran geknüpft sind. Ich mache immer so gerne so ein bisschen Scherz, der Shareholder Agreement Standard, das ist so ein alles für den Investor und wenig für die Gründer. Ja? Mhm. Also das muss man natürlich balancen, aber so Tendenz ist, die Gründer geben unfassbar viele Garantien ab und. Wenn man den klassischen Token Warrant zieht, wie er aktuell Standard ist, ist es genau umgekehrt. Also da schluckt man tatsächlich als Investor. Und das auszubalancieren ist auch eine große Herausforderung, mit der ich mich halt zum Beispiel auch persönlich wegen meinem Hintergrund eben viel beschäftige innerhalb des Teams und wo wir auch mit vielen Beratern auch zusammenarbeiten, die da wirklich so die Speerspitze der Krypto-Legal-Affair-Beratung bilden. Hm. Die ist nämlich noch relativ klein in Deutschland.
Du hast eben von dem Long-Term-Value schon gesprochen. Wie ist das denn generell? Ich meine, in der VC-Welt sagt man immer, oder generell in der Startup-Welt, Timing ist alles, ne? Also wenn man eine tolle Idee hat, aber zum falschen Zeitpunkt, ist ziemlich sicher, dass sie scheitern wird. Jetzt könnte es ja bei euch sein, dass, also zumindest von außen betrachtet, dass man gar nicht genau weiß, wie schnell sich diese Themen etablieren. Also wie lang muss denn euer Atem sein? Und kann es auch sein, dass ihr euch da zeitlich total verspekuliert habt?
Wir haben jetzt das Glück natürlich, dass wir relativ am Anfang der Vorlaufzeit sind. Deswegen haben wir wirklich viel Zeit. Und die Innovationszyklen sind tendenziell kürzer geworden. Also kann man schon sagen, dass von der Gesamtvorlaufzeit her sich das sicherlich ausgehen wird. Das sehen wir jetzt schon ab, weil wir arbeiten gerade in unserem ersten Teil-Exit. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich für einen Fonds, der jetzt gerade mal vor 1,5 Jahren offiziell First Closing hatte. Das heißt, da sind wir relativ schnell unterwegs, was die Entwicklungszyklen anbelangt. Aber was du sagtest, ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich die größte Herausforderung bei uns, festzustellen, was ist der nächste notwendige Schritt eigentlich bei der Entwicklung dieses Tech-Stacks. Und wenn wir haben es bestimmt alle schon mal von irgendjemandem gehört, der immer sagt, Blockchain, oh, da gibt es doch gar keine Use Cases. Ja, was ist denn jetzt der Use Case? Mhm. Erzähl mir doch mal einen Use Case. Und daran sehen wir auch, wie früh wir noch sind, weil momentan diese Infrastrukturphase erstmal letztlich die Autobahn baut, auf der dann später der ganze Verkehr fährt. Ja? Und es ist noch sehr, sehr schwer für jemanden, der das nicht in einem kompletten Evolutionszyklus miterlebt hat, zum Beispiel während dem Internet. Entwicklung des frühe Phase Internet bis heute, da sehen wir ähnliche Gesetzmäßigkeiten, das nachzuvollziehen, wie sowas vonstatten geht. Und es ist auch übrigens genau eine der Quellen, die wir heranziehen. Also wir schauen uns an, wie so eine Tech-Evolution üblicherweise auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und überlegen dann ganz genau, was brauchst du jetzt wirklich, um diesen Tech-Stack erstmal nutzen zu können, also was wäre jetzt eine sinnvolle Application, die aufbaut, aber dann, was wird die Application wieder als Feedback-Loop in die Infrastrukturbauern geben, um wieder eine bessere Infrastruktur für eine noch bessere Application zu bekommen. Das heißt, da entsteht so eine Art Tech-Layer-Cake, kann man schon sagen, wo Infrastruktur, die am Anfang auf die eine Application aufbaut, auf einmal so ein Stück weit miteinander verschmilzt und diese frühe Application ist plötzlich selber Infrastruktur, weil was darauf aufbaut. Und all diese Top-Layer geben quasi Feedback, was brauche ich als nächstes? Und so entwickelt sich dann die Infrastruktur auch weiter.
Ist aber natürlich auch ein sehr theoretisches Konstrukt, ne? Also hat man so den Eindruck, weil also das lässt sich ja auch schlecht anfassen, ne? Und zeitgleich gibt es so viele verschiedene Strömungen. Ich kann mir vorstellen, ihr seid sehr, sehr viel am Diskutieren intern, oder?
Absolut, absolut intern und extern. Also wir sprechen auch mit vielen Partnern, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Ökosystem schauen und hören da auch ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu uns immer an. Das ist tatsächlich aber auch das unglaublich Aufregende an dem Space. Also das war auch genau, womit ich Görsi, als du gefragt hattest, wie wurde das Ganze geboren, eigentlich gestartet hatte, dieses, hey, wow, da entsteht was ganz, ganz Neues, Wichtiges, Großes, was Einfluss hat in ganz viele Bereiche. Und es ist ganz schwer zu greifen. Also man muss sich eben auf diese Abstraktionsebene begeben. Und das machen wir im Team auch sehr, sehr gern. Also das ist Teil unseres Team-Core-Values, dass wir halt sagen, First Principles Thinking, wir gehen nicht einfach von A nach B zu C und entwickeln immer nur weiter, sondern man baut alles auseinander, schaut sich die Einzelkomponenten an, überlegt dann nochmal, wie kann man das auch noch machen und baut dann eigentlich was von dem Output her eine exponentielle Verbesserung von der Ausgangslage bedeutet. So versuchen wir übrigens auch unser eigenes Fondsmodell zu denken, was regulatorisch aktuell noch ein bisschen schwierig ist, weil da sind die Vorzeichen ein bisschen enger gefasst, aus vielen auch sehr guten Gründen. Aber das ist auch so, wie wir über das Investing selber denken tatsächlich.
Und trotzdem nur das Thema Timing. Und du hast ja eben auch dieses Beispiel mit der Autobahn genannt. Vielleicht mal, weil du gerade gesagt hast, es gibt quasi Infrastruktur, auf der dann dieses Layer, auf der dann Applications aufgesetzt sind. Und da hast du vorhin mal kurz Open Finance so als Beispiel mit reingestreut. Und ich frage mich jetzt gerade, lauft ihr nicht vielleicht Gefahr, zu weit in die Zukunft zu gucken? Also warum nehmt ihr nicht quasi so aktuelle Cases wie Open Finance und sagt, darauf fokussiert man sich, warum will man sich auf die Autobahn konzentrieren stattdessen und darauf hoffen, dass auf dieser Autobahn mal irgendwann Autos fahren, anstatt zu sagen, ich konzentriere mich jetzt eigentlich auf ein Geschäftsmodell, was auf dieser Autobahn schon funktioniert?
Das ist völlig, völlig berechtigte Frage, weil genau das muss eigentlich ein ausgewogenes Portfolio auch tun und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auch. Also wir investieren tatsächlich von Infrastruktur bis Early Application und zum Beispiel Finua Unchained wären solche Open Finance Lösungen nach unserer Definition, die eben da so ein Interface bilden, notwendiges. Also das ist absolut richtig und du musst dich auch auf diese verschiedenen Layer ein Stück weit einlassen können, wenn du, wie wir, eben horizontal investierst und nicht vertikal, weil du dadurch auch einen sehr, sehr guten Überblick bekommst über die Gesetzmäßigkeiten wieder. Also das ist für uns unheimlich spannend, dass wir in dieser Breite auch investieren dürfen und in die Tiefe.
Ja, spannend. Lass uns mal vielleicht nochmal ganz kurz diesen Bereich Werte und vielleicht auch Kultur damit nochmal streifen, weil man hat so das Gefühl, dieser ganze Krypto-Blockchain-Bereich, diese ganzen DAOs und so weiter, sind sehr getrieben eigentlich von Ideologien. Ne? Das geht oft so, also zumindest aus meiner Warte oder Wahrnehmung, immer so Hand in Hand. Ne? Siehst du das auch so? Und wenn ja, wie positioniert ihr euch da?
Ja, ich glaube, das ist richtig, dass die man hört, sehr, sehr starke Maximalisten sind. Ja, also bestes Beispiel ist Bitcoin-Maximalismus. Da gibt es ja wirklich Twitter-Gestalten auch, die verunglimpfen jeden, der nicht sagt, dass Bitcoin die einzig wahre Infrastruktur sein wird für alles, was jemals mit Blockchain zu tun hat. Ja, ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es ist tatsächlich, da findet ein richtiger Krieg statt. Okay. Und das ist aber nicht repräsentativ für den gesamten Space. Also unsere Beobachtung ist, dass gerade sehr, sehr gute Gründer und Teams eher leise bauen. Natürlich die relevanten Spieler schon auch entschieden ansprechen, aber nicht eben diesen Hype um sich herum kreieren. Das ist leider momentan einfach noch schwer transparent.
Ja. Ja, ich meinte auch dieses ganze Thema Demokratisierung und Power to the People und was man da alles liest, ne? Weil also DAO heißt ja letztendlich irgendwie auch, es gibt eigentlich keine, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, eigentlich im Prinzip gar kein Unternehmensorgan mehr, ne? Das ist ja irgendwie alles distribuiert und man hat auch relativ, neue oder moderne Entscheidungsprozesse und so weiter, ne? Das meine ich eigentlich eher. Ist das bei euch auch so? Kommt da durch euch, bei euch auch ein anderes Werte- und Selbstverständnis rein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich nehme das immer so gar nicht so ernst, wenn ich sowas höre, wenn jemand sagt, ja, alles wird eben decentralized sein, alles wird eine DAO sein. Deswegen habe ich das bestimmt geflissentlich überhört. Also es ist so, wie gesagt, vorher hatte ich ja schon mal angedeutet, dass es das immer auf einem Spektrum liegen wird irgendwo. Mhm. Ja? Also dass es halt für unterschiedliche Ziele einen unterschiedlichen Grad an Dezentralisierung brauchen wird und auch ein unterschiedlicher Grad an Dezentralisierung Sinn macht. Es hat natürlich Einfluss, also diese ganze Szene und das grundsätzliche Denken der Szene hat natürlich ganz großen Einfluss auch auf unsere eigene Unternehmenskultur und unsere Werte. Ich glaube, man kann sogar umgekehrt sagen, weil wir diese Themen für so wichtig halten, also zum Beispiel das Internet offener, sicherer, transparenter und insgesamt dezentraler zu gestalten, nehmen wir automatisch bestimmte Werte schon mit, wenn wir so eine eben so ein Unternehmen gründen selber und setzen das auch in der Zusammenarbeit sehr, sehr rigide um. Also das ist für uns zum Beispiel dieses Thema, dass wir versuchen, Kapital relativ biasless zu allokieren, ja, sofern man das überhaupt kann als Mensch. Aber wir sind zum Beispiel, wir verschließen uns überhaupt nicht gegenüber Diversität. Im Gegenteil, wir finden es klasse, wenn Teams divers sind und so weiter. Das sind so Grundgedanken, die, glaube ich, auch aus so einem generellen Mindset, das wir schon hatten, als wir das Ganze angefangen hatten, aber das sich dadurch natürlich auch weiterentwickelt, irgendwo mitgebracht haben. Und auch, glaube ich, dieses First Principle Thinking ist einfach so ein Thema, wenn man das so nicht denken kann, nicht möchte, so nicht arbeiten möchte, ist ja auch sehr aufwendig, muss man dazu sagen. Das ist wirklich anstrengend, immer so zu arbeiten. Dann ist es sehr, sehr schwer, in diesem Bereich gute Investments zu machen.
Dann lass uns vielleicht zum Schluss nochmal kurz, weil das haben wir ja eigentlich noch gar nicht gemacht, so ein paar Eckdaten zu euch nennen. Also ich habe gesehen, ich glaube, es waren 10 Investments, die ihr getätigt, oder nee, 9, glaube ich, ne? Davon wart ihr einmal im Lead. 2 Follow-ons habe ich gesehen, ne? Finoa, glaube ich, war es, und Not a Bean, oder ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, ne? Das heißt also, ihr seid recht aktiv, jetzt nicht brutal aktiv, aber man merkt schon, ihr seid stark am Investieren. Wie ist so die Größenordnung, in der ihr investiert? Also sehr früh hast du gesagt, ne? Aber in welcher Dimension könnt ihr investieren?
Also wir investieren am liebsten so im Bereich zwischen 500.000 und so 850.000 Euro. Das ist uns am liebsten, weil sonst drunter wird es uns zu kleinteilig und drüber ist es meistens so, dass wir einen zu großen Teil der Runde nehmen müssen, weil wir ja sehr, sehr frühphasig investieren. Und dann können wir entsprechend nochmal ein Follow-on-Investment geben. Das ist für uns so von der Struktur her wichtig. Dann haben wir sind eigentlich inzwischen immer im Lead. Also du hattest recht mit 10 übrigens. Es sind inzwischen 10, die sind aber noch nicht alle announced.
Aha, okay.
Also tatsächlich sind wir auch bei den letzten 3 Deals, die wir gemacht hatten, immer im Lead. Davor gab es nicht wirklich einen. Also das heißt eigentlich, seit der Fonds so mal richtig angelaufen ist, sind wir immer in den Lead gegangen und jetzt auch bei den neuen Deals, die wir gerade verhandeln. Das ist uns wichtig, weil ich glaube, dass wir mit den Gründern eine ganz gute Zusammenarbeitsebene erarbeitet haben über die Zeit und da einfach ein großes Vertrauen gegenseitig schon entstehen kann, wenn wir in dieser die-Phase schon so eng zusammenarbeiten und neue Investoren auch mit dazu bringen. Wir haben dann ein sehr gutes Partnernetzwerk und so. Also das, genau. Und was die Folgerunden anbelangt, richtig, das war, es gab inzwischen Folgerunden bei Finoa, Unchained, Notabene, Celestia, also Molecule, eigentlich bei praktisch allen, die nicht, ich glaube, Vintage älter als ein Jahr im Portfolio sind, gab es jetzt überall größere Folgerunden.
Ah ja, spannend. Und habt ihr die Fondsgröße announced oder wie viel Investments wollt ihr machen mit dem Fonds?
Wir ziehen so auf so 20 bis maximal 24, 25 ab, weil wir einfach diese Betreuungsintensität halten möchten. Und da deswegen auch nicht sofort in Fonds 2 springen wollen. Also wir haben einfach gemerkt, dass das ganz, ganz viel Unterschied macht, wenn wir so am Anfang so intensiv einfach mit den Startups zusammenarbeiten. Und wir werden jetzt den Fonds ungefähr bei so 25 bis 30 Millionen dann auch zumachen. Also wir haben noch mal ein bisschen Geld aufgenommen. In der Zwischenzeit ist es praktisch voll und haben jetzt eigentlich auch in der Zwischenzeit ausgesetzt, weil es nicht mehr notwendig war, weiter zu raisen.
Aber das heißt, da könnte sich noch jemand melden, der das jetzt vielleicht spannend findet.
Ja, auf jeden Fall. Ja? Also es ist nicht mehr viel Platz tatsächlich, aber auf jeden Fall auch für künftige Vorgenerationen, die vielleicht mal irgendwann am Horizont auftauchen. Das freuen wir uns immer schon früh, dann guten Kontakt zu haben, weil wir auch mit unseren Investoren, also den Fondsinvestoren auch sehr eng und gern zusammenarbeiten.
Ja, und Verknappung des Angebots ist ja immer im Sales, das ist ja der beste Türöffner eigentlich. Ne?
Empfehlen wir auch.
Ja, total cool. Du, dann, und wer darf sich noch melden, was würdest du sagen? Also jetzt habe ich, also wir haben quasi potenziell Limited Partner, haben wir gerade genannt. Dann hast du gesagt, ihr habt sowieso schon sehr viel Inbound, aber wahrscheinlich dürfen sich trotzdem der ein oder andere, seid ihr nicht böse, wenn sich die sag mal, gute Startups bei euch melden, ne?
Nie, auf Gott, also um Gottes Willen.
Nennt man sie eigentlich Startups? Entschuldige, ist das eigentlich der richtige Begriff in eurem Bereich? Nein.
Da hast du wirklich so einen Nerv getroffen. Wir haben das ewig im Team diskutiert. Was sagt man jetzt eigentlich? Sagt man Startup oder Team oder Project oder Founder? Also es ist irgendwas dazwischen. Ja, es ist eines davon auf jeden Fall. Aha. Es ist wirklich, kommt wirklich auf die Struktur an. In aller Regel sagen wir tatsächlich Project oder Founder, weil es ist eigentlich am Anfang immer irgendwie ein Gründer oder ein Gründerteam. Und ein Projekt ist es auch immer. Ja. Auf Deutsch klingt es dann immer sehr, sehr weit. Aber natürlich, also wer in diesem frühphasigen Bereich unterwegs ist und zu unserem Investmentfokus passt, auf jeden Fall melden. Also unbedingt. Wir haben auf unserer Homepage haben wir ein Formular, da kann man alles vorausfüllen. Damit nimmt man uns wahnsinnig viel Arbeit ab. Und dann ist man bei uns automatisch im Dealflow-Prozess drin.
Oder mal auf ein Bierchen in Eying vorbeikommen.
Ja? Das ist natürlich die bevorzugte Lösung.
Ja, genau. Cool. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die eine oder andere Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugehört haben, die jetzt sagen, okay, ich hänge meine Robe? Nee, ist das eine Robe dann an den Nagel? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall.
Also als Transaktionsanwalt braucht man die Robe nicht so oft, aber zumindest stellt man den Schönfelder ins Regal und ich kann sehr empfehlen.
Also Schönfelder ist dieses dicke Aktie. genau, Wahnsinn. Ja. Habe ich schon mal gesehen. Irre. Also du, das fand ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ganz, ganz anderes Gespräch als sonst, aber ihr seid ja auch ein anderer Fonds als andere. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Also tatsächlich glaube ich, was man noch sagen kann, ist, es lohnt sich frühzeitig mit dem Space zu beschäftigen, weil es wird uns alle beschäftigen. Das ist vielleicht noch so ein Aufruf, den man am Schluss machen kann. Und wer Interesse auch daran hat, irgendwie darüber mehr zu lernen oder mehr zu erfahren, was da gerade spannend ist, der darf sich natürlich auch immer melden. Wir sind da auch immer offen für einen Austausch.
Aber das ist vielleicht nochmal wirklich spannend, um die Brücke nochmal zum Anfang zu schlagen. Du hast ja gesagt, niemand versteht gerade, was da so richtig passiert, diesen sozioökonomischen Wandel. Das habe ich auch jetzt für mich mitgenommen. Wo schaut man denn hin oder wo hast du denn hingeschaut, um ihn zu verstehen?
Ich bin tatsächlich in die Szene eingestiegen. Also ich habe mich tatsächlich auf Meetups und Konferenzen begeben und habe mich Researchgruppen angeschlossen, die damals 2018, glaube ich, ganz Anfang 2018, Ende 2017 sowas, über DAOs und Smart Contracts Research gesammelt haben und auch ausgewertet haben und selber geschrieben haben. Mhm. Also eine andere Lösung gibt es aktuell noch nicht wirklich. Es gibt aber sehr, sehr viel Material inzwischen, das auch eine gute Einführung darstellt. Jetzt auch die TU München hat jetzt für ihre BWL-Studenten zum Beispiel eine Vorlesung aufgenommen, Decentralized Finance. Also wer studiert, der findet potenziell sogar inzwischen Vorlesungen in seinem Bereich, die er noch als Zusatzmodul wählen kann. Ansonsten, es gibt wahnsinnig viel Fachliteratur inzwischen. Wovon ich ein bisschen absehen würde, wäre so dem generellen Twitter-War irgendwie sich zu unterwerfen, weil es ist wirklich so, es ist ongoing, kommt da irgendwas und es ist nicht vorgefiltert und die Qualität ist dann halt meistens entsprechend. Also das würde ich nicht machen, wenn ich Einsteiger in den Bereich wäre. Das verwirrt wahrscheinlich eher, als dass es hilft am Anfang.
Okay, aber wer lernen möchte, findet auf jeden Fall genügend Literatur und genügend Quellen. Es klingt ein bisschen nach Arbeiten, aber wahrscheinlich muss man das auf sich nehmen, um zu verstehen, wie die Zukunft aussieht, ne?
Ja, ich glaube, es ist immer so, wenn man sich mit neuen Tech-Stack oder neuen Technologien beschäftigt, dass es wird einem halt nicht in den Schoß gelegt. Ja? Mhm. Also es hat ja einen guten Grund, warum es auch noch nicht allgemein zugänglich ist. Und man muss sich auch schon so ein bisschen aus diesem Komfortdenken rausbewegen und mal versuchen, sich die Welt einfach vorzustellen in 3, 5, 10, 15, 50 Jahren. Das ist Arbeit, ja. Also es ist immer Arbeit und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Devise. Das ist so eine Sache, die wir halt für uns als Team so definiert haben. Das gibt keinen easy gain in dem Bereich. Wenn man wirklich nachhaltig gut investieren will, ist es einfach harte Arbeit. Ständige Dynamik und wirklich immer on top of things bleiben. Das geht leider nicht auf einem einfachen, leichten Weg.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Juliane, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage dann, bevor ich dich entlasse. Wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder ja, das sie weiterempfehlen möchten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Das ist ganz einfach zu beantworten für mich tatsächlich, weil dieses Tool mein Leben sehr viel einfacher gemacht hat. Ich habe eine Flut an E-Mails jeden Tag in meiner Inbox, die schwer zu bewältigen wäre, wenn ich nicht irgendwann über Superhuman gestolpert wäre.
Aha.
Und tatsächlich schaffe ich es damit, dass es ein E-Mail-Client bzw. ein Produktivitätstool und man kann mit Shortcuts letztlich ganz schnell in einer sehr, sehr instant reacting Benutzeroberfläche die E-Mails abarbeiten, auch systematisieren, schnelle Antworten verfassen mit Snippets, Kalenderzugriff verwalten, suchen, hat Split-Inboxes, kriegt Social-Media-Kontext und. Also seither bin ich viel, viel schneller und es macht mir auch sehr viel mehr Spaß.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Juliane, hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, weiterhin erstmal viel Erfolg. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Das waren Jan Thomas und Juliane Hahn, Founding Partner bei Signature Ventures in unserem VC Talk. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am Wochenende wieder mit dabei seid. Macht's gut! und auf Wiedersehen.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.